Die deutsche Ampelkoalition bezeichnet sich selber als Fortschrittskoalition. Die Politiker von SPD, Grünen und FDP wollen moderne Antworten auf gesellschaftliche Fragen geben. Kiffen ist legalisiert, der Wechsel des Geschlechts ist ein Kinderspiel und Zuwanderung unbedingt erwünscht. Doch wenn es um harte Fakten geht, ist es mit der Party schnell vorbei. Die deutsche Wirtschaft stottert. Laut Internationalem Währungsfonds wird die deutsche Wirtschaft um 0,2% wachsen. Das ist weniger als erwartet und das ist die schlechteste Wachstumsrate der G7-Nationen. Während die Weltwirtschaft stabil wächst, steckt Deutschland in der Rezession. Darüber sprechen wir nun mit Professor Stefan Kotz. Der Ökonom ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Herr Kotz, guten Tag.
Hallo.
Im vergangenen Jahr ist das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland geschrumpft. Ein Aufschwung scheint in diesem Jahr auszubleiben. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Ja, das sehe ich etwas anders. Zunächst erstmal zum Internationalen Währungsfonds. Der liegt ja mit seiner Prognose genau in dem Spektrum, was auch die Institute hierzulande und auch die Gemeinschaftsdiagnose zuletzt aufgespannt hat. Das war also keine wirkliche Überraschung. Was aber sehr oft in der öffentlichen Debatte durcheinander geht, ist die geringe Zuwachsrate für das Jahr 2024. Gemeinschaftsdiagnose hat 0,1, der IMF jetzt 0,2. Und dem konjunkturellen Muster, was dahinter liegt. Denn sowohl hier in den Institutsprognosen in Deutschland, aber eben auch beim IMF, steht dahinter, dass sich im Verlauf des Jahres die Wirtschaftsleistung allmählich erholt. Und das ist dann eben ein zwar schwacher, aber immerhin ein gewisser Aufschwung, ohne den wir nicht einmal diese geringen Zuwachsraten überhaupt darstellen könnten. Also man muss hier aufpassen, dass man nicht die sehr geringen Zuwachsraten für den Jahresdurchschnitt verwechselt mit dem dahinterliegenden Konjunkturbild.
Wir mögen auch gute Nachrichten, ist ja klar. Aber ob 0,2% jetzt eine gute Nachricht ist, man könnte fast sagen, das liegt ja noch innerhalb der Standardabweichung, die man in der Statistik hat.
Ja, das ist natürlich keine gute Nachricht, das ist ganz klar. Das hängt ja auch damit zusammen, dass wir sehr schwach über das Winterhalbjahr gekommen sind. Das macht sich jetzt eben auch in diesem Jahresdurchschnittsergebnis bemerkbar. Und möchte auch hier natürlich nicht schönreden, aber man muss erstmal auseinanderhalten, auch gerade bei diesen internationalen Vergleichen, dass sich unterschiedliche Länder eben in unterschiedlichen Konjunkturphasen bewegen können. Und das macht dann immer diese Länderrankings etwas problematisch. Und eben den tatsächlichen Wachstumskräften, also unabhängig von den konjunkturellen Schwankungen. Und da haben wir eben maßgeblich ein Problem in Deutschland. Also selbst wenn wir wieder zur Normalauslastung zurückkehren, also die Rezession hinter uns lassen, die Erholung durchläuft und wir dann wieder bei einer normalen gesamtwirtschaftlichen Kapazitätsauslastung ankommen, dann sind wir eben auf einem Wachstumspfad, der Jahr für Jahr sehr wenig Zuwächse erlaubt, so wie wir das derzeit einschätzen müssen. Nur mal zum Vergleich, wir sind in den vergangenen Jahrzehnten mit jährlichen Zuwachsraten von 1,3% im Schnitt durchs Gelände gegangen. Das war also das, was die deutsche Wirtschaft Jahr für Jahr bei Normalauslastung zusätzlich hat produzieren können. Und diese sogenannte Potenzialwachstumsrate, die schrumpft doch jetzt in relativ kurzem Zeitraum zusammen auf unter 0,5%. Das ist eben das, was uns tatsächlich zu schaffen macht, dass wir relativ geringe Zuwächse im Produktionspotenzial erwarten können.
Das eine sind diese gesamtwirtschaftlichen Zahlen. Wenn wir dann mal zu den Schicksalen gehen und zu den Betrieben, merken wir doch und stellen fest, dass im Grunde genommen fast täglich Meldungen reinkommen von Traditionsbetrieben, die entweder ihre Produktion aus Deutschland rausverlagern, zum Beispiel Stihl oder Miele, oder Unternehmen, die Insolvenz anmelden. Also ist das jetzt nur ein Gefühl, dass auch der Mittelstand wegbricht, oder können Sie das auch belegen in Ihren Zahlen?
Ja, also von Wegbrechen würde ich nicht sprechen. Das würde die Sache zu sehr dramatisieren und einzelne Unternehmen verlagern Produktionsstandorte. Das war auch in der Vergangenheit schon so. Das muss man immer sozusagen aufmerksam zur Kenntnis nehmen, aber auch gleichzeitig vorsichtig sein, aus dem, was einzelne Unternehmen tun oder lassen, sofort auf den gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt zu schließen. Deshalb ist es ja gerade die Stärke der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung, dass man sich eben nicht anekdotisch an einzelnen Unternehmen aufhängt, sondern eben schaut, was ist denn für die Gesamtwirtschaft der Fall.
Na, Ihre Kollegen aus Halle haben so etwas ja erstellt. Also das Institut für Wirtschaftsforschung Halle ermittelt Insolvenzen seit 2016 und wir haben jetzt einen Höchststand seit 2016, ein Rekord, und zwar im März 2024.
Das, was ich jetzt sage, soll nicht zynisch klingen, deshalb aber so ein Disclaimer vorab, weil das sehr schnell missverstanden werden kann. Insbesondere, weil das für die Betroffenen natürlich, da haben Sie völlig recht, bei jeder Insolvenz natürlich ein hartes Schicksal sein kann. Aber wir kommen aus einer Zeit, wo man eher von einer Insolvenzflaute sprechen muss. Das klingt jetzt auf den ersten Blick seltsam, aber zum normalen Strukturwandel eines erfolgreichen Wirtschaftsraums gehören auch Insolvenzen. Also das ist ja gerade der Mechanismus, über den Marktprozesse diejenigen aussortieren, die eben nicht produktiv genug sind, um ihre Produktion rechtfertigen zu können. Und wir haben in den vergangenen Jahren, insbesondere dann auch nochmal in den Pandemiejahren, wo wir ja auch mit staatlichen Hilfen sehr vielen Unternehmen unter die Arme gegriffen haben, auch solchen, die unter normalen Bedingungen diese Zeit überhaupt gar nicht überlebt hätten. Wir haben dort, so seltsam es klingt, eher zu wenig Insolvenzen gehabt, zumindest müssen wir hier sagen, dass die Gefahr besteht, dass wir dadurch den Strukturwandel zu sehr aufgehalten haben und dass das dann natürlich auch ein Problem für die Produktivitätsentwicklung ist. Und ein Teil davon, insbesondere den in der Pandemie dann ja auch zurückgestauten Insolvenzen, die werden jetzt nachgeholt. Deshalb würde ich aus dem Insolvenzgeschehen jetzt noch keine größeren Strukturprobleme ableiten.
Da möchte ich mal einen neuen Begriff in die Volkswirtschaftslehre einbringen, das ökonomische Dreieck zwischen Robert Habeck, Markus Krall und Stefan Kotz. Ich bringe das mal zusammen, was ich damit meine. Markus Krall spricht seit Jahren von Zombie-Unternehmen, die nur durch staatliche Hilfen und niedrige Zinsen am Leben erhalten werden. Robert Habeck sagte ja auch, dass die Probleme in der Bauwirtschaft deswegen da gewesen sind und auch erwartbar waren, weil die Zinsen gestiegen sind. Und Stefan Kotz sagt etwas Ähnliches. Also ist das eigentlich ganz normal und eine Entwicklung der Zinsen, die gestiegen sind?
Die Zinsentwicklung spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Wenn Sie zu lange Zeit zu niedrige Zinsen haben, dann hält das eben auch die Insolvenzen auf und damit Unternehmen am Markt, die sonst ausscheiden müssten. Das ist sehr schwer zu berechnen, in welchem Ausmaß das jetzt tatsächlich auftritt. Aber von der Grundlogik her hat das schon etwas für sich. Was die Bauwirtschaft angeht, da haben wir ja tatsächlich den größten Einfluss der Zinsen, weil wir es hier mit langlebigen Wirtschaftsgütern zu tun haben, und zwar den langlebigsten überhaupt. Und je dauerhafter ein Gut genutzt werden kann, desto stärker ist dort der Einfluss der Zinsen. Und wir haben im Baubereich eine Preisentwicklung insbesondere gesehen in den vergangenen Jahren, die weitaus kräftiger war als im Durchschnitt der Gesamtwirtschaft. Das hat auch etwas damit zu tun in Deutschland, dass während der Pandemiezeit viel gespart wurde. Das ist dann auch, nachdem die Pandemie überwunden wurde, nicht in den Konsum zurückgeflossen, sondern hat wohl im Wesentlichen dann Bauinvestitionen angeregt. Weil dort aber die Kapazitäten beschränkt waren, hat sich das dann entsprechend preissteigernd geltend gemacht. Dann kam die Zinswende, die natürlich notwendig war, weil die Notenbank eher zu lange hinter der Kurve geblieben war, um die Preisstabilität wieder zu gewährleisten. Und das schlägt jetzt natürlich voll auf die Bauwirtschaft durch, wo wir ein sehr hohes Preisniveau haben und nun Finanzierungskonditionen, bei denen kaum noch Projekte rentabel sind. Deshalb sind dort dann ja auch die Auftragseingänge wie ein Stein ins Wasser gefallen. Und da ist ganz klar, da müssen sich dann insbesondere die Preisniveaus korrigieren, bevor es wieder aufwärts gehen kann. Ist aber auch gleichzeitig eine gute Nachricht in dem Sinne, dass wir im Baubereich, zumindest was die konjunkturellen Schwierigkeiten angeht, dort eine Branche haben, die sich durch entsprechende Preiskorrekturen selber wieder flott machen kann. Und es ist eben keine Branche, die vor strukturellen Problemen steht, etwa einem strukturellen Überkapazitäten- oder Nachfragemangel oder so etwas.
Blicken wir nochmal auf die Zahlen des IWF. Also ein Ziel der Europäischen Union und der deutschen Bundesregierung war es ja, Russland international zu isolieren und praktisch in die Pleite zu sanktionieren. Laut IWF wächst Russlands Wirtschaft, aber scheitert die Sanktionspolitik?
Es war ja von Anfang an klar, dass Sanktionen erstens sehr lange Zeit brauchen, wenn sie wirken sollen, und dass sie eben nicht unter Garantie wirken. Und wenn man sich ein kriegsführendes Land anschaut, dann ist es eben wichtig, dass möglichst keine Güter in das Land gelangen. Also entscheidend ist ja, dass man die Kriegsfähigkeit eines Landes dadurch mindert, dass man sie von den Ressourcen der übrigen Welt abschneidet. Darauf hätte man meines Erachtens oder sollte man weiterhin den Fokus legen. Wir haben sehr viel darüber debattiert, ob wir noch Güter aus Russland beziehen sollten. Da war das Argument immer, man finanziert damit den Krieg. Das halte ich jetzt für nicht so maßgeblich, denn solange es Länder gibt, die noch bereit sind, Güter nach Russland zu liefern, kann Russland sie dann eben immer auch mit Rohstoffen bezahlen. Da ist also nicht so entscheidend, dass man sie von den westlichen Finanzierungsströmen abschneidet. Von daher wäre es wahrscheinlich noch wirksamer, wenn man eine möglichst große Allianz aus Ländern bildet, die eben weniger nach Russland exportieren. Und was die Zuwachsraten der Wirtschaftsleistung in Russland anbelangt, nun, dafür können sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes die russischen Konsumenten nichts kaufen. Denn das, was jetzt in Russland hochgefahren wird, das ist die Rüstungsproduktion. Und das geht natürlich zu Lasten der konsumnahen Wirtschaftsbereiche. Und hier werden natürlich auch die westlichen Sanktionen eine Rolle spielen, weil bestimmte Komponenten jetzt fehlen. Deshalb würde ich die Zuwachsraten in einer Kriegswirtschaft nicht zu hoch bewerten.
Wenn wir dieser Argumentation von Robert Habeck folgen, ist der Krieg verantwortlich für Inflation und Zinsentwicklung. Dann könnte man ja sagen, da brauchen wir jetzt wohl offensichtlich eine Einigung, unter anderem ja auch deswegen, weil es militärisch im Moment auch nicht gut aussieht für den Westen in diesem Krieg. Wenn man sich einigen könnte und die Sanktionen relativ schnell abbauen könnte, was würde das dann für die deutsche Wirtschaft bedeuten?
Also das ist jetzt, glaube ich, nicht der große Game Changer, weil es steht auch gar nicht zur Debatte. Noch einmal, die Normalisierung der Zinspolitik, die hätten wir so oder so gesehen. Die ist jetzt nicht nur dadurch bedingt, dass es jetzt energiepreisbedingt einen Preisauftrieb gegenüber Russland.
Aber nehmen wir das doch mal an. Also es ist natürlich im Moment nicht zur Debatte, da sind wir uns einig. Aber was würde es denn bedeuten, wenn wir wieder Gas bekommen würden oder Gas annehmen würden, Öl annehmen würden und hingegen die Rüstungsproduktion für die Ukraine und Finanzhilfen für die Ukraine zurückfahren könnten? Gibt es dafür keine Szenarien bei der Bundesregierung?
Das müssten Sie dann die Bundesregierung fragen. Aber meines Erachtens gibt es die Szenarien nicht, weil das eben gar keine politische Option ist. Und deshalb, glaube ich, gibt es da auch in dem Bereich dann eben keine Untersuchungen. Also wie gesagt, wir haben solche Szenarien nicht angestellt, weil es sich eben derzeit gar nicht anbietet, dass das überhaupt ein realistisches Szenario sein könnte.
Wenn eine Einigung keine politische Option ist, dann scheint ja ein weiterer jahrelanger Krieg die Option zu sein, die einzige, die jetzt hier aus Ihrer Sicht auf dem Tisch liegt.
Ja, das ist zumindest das, was wir derzeit in die Konjunktur- und Wachstumsprognosen hineinschreiben müssen, sozusagen, weil wir nicht wissen, wann dieser Konflikt befriedet werden kann, ist die beste Annahme die, dass man eben den Status quo fortschreibt. Und das bedeutet, dass es eben auf bislang für uns jedenfalls unabsehbare Zeit dort keine Befriedung gibt.
Deutschlands Wirtschaft wird in diesem Jahr praktisch nicht wachsen im Vergleich mit anderen Industrienationen. Der G7 ist das Wachstum auf dem letzten Platz. Dass solche Vergleiche international immer auch problembehaftet sind, hat uns Professor Stefan Kurz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft erklärt. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.